herzlich willkommen zu einem Pro und Contra Spezial zur Analyse des Puls24 Sommergesprächs mit Beate Meindl-Reisinger. Wir starten hier mit Christoph Haselmeier an meiner Seite. Guten Abend. Geschäftsführer und Eigentümer des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse IFDD. Herr Haselmeier, Sie haben uns wieder mitgebracht die Ergebnisse der Zuseherinnenbefragung, die während des Sommergesprächs gelaufen ist, haben die ausgewertet. Vielleicht erklären Sie kurz, was Sie da vorgenommen haben und was wir gleich für Zahlen präsentiert bekommen.
Ja, also während des Gesprächs war ja dieser QR-Code eingeblendet. Es handelt sich hier um die größte Zuseherinnen- und Zuseherbefragung des Landes. Es ist ein aktuelles Stimmungsbild und das wurde dann gewichtet mit dem Upper-Wahl-Trend. Das ist eine Kumulierung von allen Umfragen von diversen Medienhäusern.
Das heißt, es ist so, dass jetzt die Neos-Wähler, die Grünen-Wähler, die SPÖ, ÖVP oder FPÖ-Wähler gewichtet wurden nach der Stärke,
die sie derzeit bei allen Umfragen kumuliert aufweisen.
Gut. Und was kommt dabei raus? Was sind die Ergebnisse? Was können Sie uns jetzt präsentieren?
Ja, einer der wichtigsten Punkte ist natürlich hier heute Fehlervermeidung. Ja, man kann immer bei einem Sommergespräch mehr verlieren, als man gewinnen kann, sage ich immer wieder. Und zweitens ist es wichtig, das eigene Wählerklientel einmal anzusprechen und zu adressieren. Und drittens, neue Wähler dann auch eventuell zu bekommen, dass man sagt, na, dieses Argument, in dem Fall von Beate Meindl-Reisinger, das ist doch auch spannend. Vielleicht überlege ich dann doch, das Kreuzerl am 29. September dort zu machen. Und eine wichtige Frage, mit der wir starten, sind: Finden Sie Beate Meindl-Reisinger sympathisch? Und darf ich jetzt mein mobiles Device herholen? Sagen 47% ja und eher ja 25%. Wir sehen es jetzt hier eingeblendet von allen Zuseherinnen und Zusehern. Das ist ein sehr starker Wert mit 72%. Bei den Neos-Wählern selber sind es dann, wenn man nur das Parteiblock hernimmt, sogar 98%. Also man sieht schon, sie ist einmal sympathisch heute rübergekommen. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, das Sommergespräch hat ihre Argumentation, ihre Argumente, haben die Menschen draußen überzeugt? Und hier sagen 24% wieder von allen ja und eher ja 31%. Die Neos stehen aber derzeit bei rund 9% in den meisten Umfragen. Hier geben an 55% ja oder eher ja. Also das ist schon ein starker Wert.
Das heißt, sie konnte mit Argumenten auch punkten bei Parteien, die sie eigentlich nicht wählen.
Parteien, die sie eigentlich nicht wählen, und bei den Neos-Wählern selber konnte sie bei 100% überzeugen. Ja, also da war Kogler letzte Woche schon stark, ja, aber sie hat hier noch einmal das draufgelegt, wenn nämlich 84% hier ja sagen und 16% eher ja. Und auch noch ein wichtiger Punkt ist nämlich, wenn man allgemein über Beate Meindl-Reisinger denkt, über die letzten 5 Jahre im Parlament, hat sie sich in ihren Themen durchsetzen können. Da sieht es dann aber schon anders aus. Da sagen nur 5% ja und 16% eher ja. Also da haben die Menschen schon auch einen sehr klaren Blick, dass die Neos halt einfach eine Oppositionspartei im österreichischen Parlament sind und das letzte Mal knapp über 8% natürlich auch haben, dementsprechend nicht so viele Mandatare. Und bei den eigenen Wählerinnen und Wählern bei Neos sagen 36% ja, 34% eher ja, eher nein, 27% nein, 1 und weiß nicht, keine Angabe, 2%. Also das ist auch immer spannend. Vielleicht noch eines, es soll ja auch ein Blick in die Zukunft sein, nämlich ob Beate Meindl-Reisinger in Zukunft eine wichtige Rolle in der österreichischen Innenpolitik spielen sollte. Und auch hier ein guter Wert, 35% sagen hier ja und eher ja, also das sind wieder alle Parteigänger, also da sind Schwarze drinnen, Rote, Blaue, Grüne, Bierpartei und Kommunisten, ja. Und bei den eigenen Wählern sagen sogar 97% ja und eher ja 3%. Also auch hier sieht man, das ist für jemanden, der eigentlich bei rund 9% sind, vielleicht wird es dann vielleicht Richtung Zweistelligkeit gehen am Wahltag, eigentlich ein sehr guter Wert für sie.
Dann haben wir auch eine humorvolle Frage am Ende gestellt, nämlich die: Hätten Sie Beate Meindl-Reisinger gerne als Gesprächspartnerin während einer langen Auto- oder Zugfahrt? Wie schaut denn da das Ergebnis aus?
Ja, und sie kommt da sympathisch rüber, das haben wir schon gesehen. Und ähnlich sind auch hier die Antworten, dass 44% sagen ja, eher ja 26%. Also 70% sagen, ja, mit der Beate Meindl-Reisinger, mit der würde ich schon das Abteil teilen bei einer Zugfahrt, bei einer längeren, eher nein, 15%. Und 14% sagen nein, 1% keine Angabe. Bei den Neos-Wählern sind es da dann 98%, nämlich 89%. 80% sagen ja, eher ja, nein, 9%, ja, und am wenigsten würden mit ihr freiheitlich das Zugabteil teilen. Also da sieht man natürlich auch, dass auch hier die Wählerschicht und zwischen der FPÖ und der NEOS nicht unbedingt miteinander kommuniziert.
Die bleiben dann lieber ohne Berthe Meinl-Reisinger im Zug. Vielen Dank für die erste Analyse. Wir sehen Sie auch morgen noch in Kaffee Puls. Da gibt es wieder eine ausführliche Analyse. Ich begebe mich jetzt zu meinen Gästen. Danke für den Moment und stelle auch hier die Frage an die Runde. Wer würde denn gerne eine längere Auto- oder Zugfahrt mit Berthe Meinl-Reisinger verbringen? Bitte Hand hoch, wer das gerne in Anspruch nehmen würde. Alle, also das deckt sich mit dem, was wir gerade gesehen haben. Dann komme ich da mal zu Ihnen. Danke, es ist ein bisschen eng. Vielen Dank. Und darf Sie vorstellen, meine Runde heute, in der wir jetzt das Gespräch noch ausführlich analysieren werden. Zu meiner Rechten begrüße ich Douglas Heuers. Er ist NEOS-Generalsekretär und Nationalratsabgeordneter. Andreas Hanger, Nationalratsabgeordneter der ÖVP. Gregor Seeberg, Schauspieler. Und Anneliese Rohrer, Journalistin und Kolumnistin. Sie alle haben die Hand gehoben und würden gern mit Berthe Meinl-Reisinger plaudern. Herr Seeberg, was würden Sie denn mit ihr besprechen?
Im Grunde genommen Gott und die Welt würde ich mit ihr besprechen wollen, weil ich habe das mir überlegt. Ich möchte auch replizieren auf das, was vorher in der Analyse war. Mein Problem, dachte ich, mit Frau Meinl-Reisinger ist, dass sie mir so sympathisch ist. Weil das ist mein Problem, ich bin ja dann überhaupt nicht objektiv.
Warum ist das ein Problem? Ja, also, sie sind nicht objektiv.
Und dann bin ich drauf gekommen, nein, das ist sogar gut, dass das so ist, weil ich würde auch sonst eher jemandem vertrauen, der mir sympathisch ist. Ich würde einem Arzt, einer Ärztin eher vertrauen, wenn ich das Gefühl habe, oh, die morgen, mit der würde ich gerne eine Zugfahrt machen. Oder einem Schlosser, einer Schlosserin. Und das ist eigentlich etwas für mich als Bürger, dass ich in Anspruch nehme, dass die, die meine Interessen vertreten sollen, mir auch eigentlich sympathisch sein sollen. Das ist gar kein Fehler. Ich dachte, es ist ein Fehler, weil ich bin noch nicht analysefähig. Quatsch, Blödsinn.
Quatsch. Gut. Wir wollen gerne Leute für uns an der Front stehen haben, die wir selbst gut finden. Schauen wir uns die Inhalte an, weil darum geht es ja letzten Endes auch bei einer Wahl, bei einer so wichtigen wie dieser. Wir haben zunächst besprochen oder angesprochen, Berthe Meinl-Reisinger, auf den Fakt, dass es angeblich schon eine Ministerliste von ÖVP und SPÖ gibt, auf denen auch die NEOS stehen, nämlich Berthe Meinl-Reisinger, vorgesehen als Bildungsministerin. Und darüber hat sie Folgendes gesagt.
Dass es so etwas gäbe, dass SPÖ und ÖVP da irgendwie Überlegungen anstellen. Und ich meine, das ist natürlich reichlich absurd. Genau das haben doch die Menschen satt, dass man da im stillen Kämmerlein hinter verschlossenen Türen schon backelt, bevor noch die Wählerin und der Wähler am Wort war. Also so wird das mit uns sicher nicht spielen.
Herr Hanger, gibt es so eine Liste? Weshalb schreibt man so eine Ministerinnenliste lange vor der Wahl? Mit den NEOS offenbar schreibt man es nicht.
Also ich glaube, es liegt sehr klar auf der Hand. Das ist klassische FPÖ-Propaganda, damit die Freiheitliche Partei dann wieder sagen kann, so quasi gegen die Systemparteien, wie das kommuniziert worden ist, wer es kommuniziert hat. Also diese Liste gibt es natürlich nicht, sondern es ist einmal der Wähler am Wort. Und danach wird es Regierungsverhandlungen geben und man wird sehen, was dabei rauskommt.
Herr Heuers, freut es Sie dennoch, dass auch in der Propaganda man Sie offensichtlich als Teil der nächsten Regierung sieht?
Nee, ich glaube, die viel spannendere Frage ist, was sind die nächsten Reformprojekte, die diese Regierung angeht? Und das sollte eigentlich im Zentrum der Debatte stehen. Und ich weiß schon, im Sommer ist das halt so dieses Thema, wer kommt jetzt, wer geht und so weiter. Das ist jedes Mal vor Wahlen der Fall. Ich glaube, es geht eigentlich um was ganz anderes, eben nämlich um die notwendigen Reformen. Wir haben jetzt ein halbes Jahr. Ja, aber ich glaube, das Wichtige ist, wir haben jetzt die erste Hälfte dieses Jahrzehnts verpasst ein Stück weit. Wir haben es nicht geschafft, hier Schritte zu setzen, auch aufgrund der mangelnden Persönlichkeit, die mancher Minister gehabt hat, muss man vielleicht auch dazu sagen, hier das Land weiterzubringen. Und ich glaube, wir müssen jetzt dafür kämpfen, dass wir nicht den Anschluss verlieren und nicht die zweite Hälfte auch verlieren. Und dementsprechend ist es eine ganz entscheidende Wahl, die hier vor uns ist, glaube ich, die für Österreich vor uns liegt, um genau die Schritte zu setzen, in welche Richtung es gehen kann. Und da glaube ich durchaus, dass wir diese Diskussion fokussieren sollten, anstatt irgendwelche Ministerinnenlisten. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich habe viele Autofahrten mit Beate Meinl-Reisinger und Zugfahrten in den letzten Monaten hinter mir. Über das wurde wirklich nicht gesprochen.
Worüber über den Ministerposten. Aber ich muss trotzdem noch einen Ministerposten aufgreifen, nämlich, das wurde vielleicht nicht auf den Zugfahrten besprochen, aber in einem Interview hat sie es gesagt, nämlich, dass sie gern Finanzministerin werden würde. Herr Anger, würden Sie ja das zutrauen, Beate Meindl-Reisinger als Finanzministerin des Landes?
Also grundsätzlich ja, weil die Frau Meindl-Reisinger ist eine sehr intelligente, sehr gescheite Frau, überhaupt gar kein Thema. Mir ist nur aufgefallen in der Diskussion, sie hat wie manche andere Abgeordnete einen Kassensturz eingefordert. Da war ich ein bisschen verwundert, weil ich selber im Budgetausschuss bin. Wir bekommen laufend aus dem Finanzministerium Berichte, wir bekommen einen Rechnungsabschluss, wir bekommen Berichte zum Budgetvollzug. Jeder Parlamentarier, der sich mit der wirtschaftlichen Situation der Republik auseinandersetzen will, kann das. Diese Zahlen liegen vor. Wir haben einen Budgetdienst, einen wissenschaftlichen Dienst im Parlament. Also ich bin ein bisschen verwundert, einen Kassensturz einzufordern. Man kann das natürlich jederzeit machen.
Hat die ÖVP noch nie gemacht, haben das eingefordert. Aber vielleicht ist das es ist ein entscheidender Punkt. Weil, wenn Sie, und entschuldigen Sie, dass ich da so hineingrätsch, aber ich glaube, dass wir schon da genau hinschauen müssen. Weil die ÖVP sagt jetzt, naja, es braucht jetzt keinen Kassensturz. Wir haben die Warnzeichen von allen Seiten, die da sind, nämlich von der Europäischen Kommission. Es sagt uns das WIFO, das Wirtschaftsforschungsinstitut und so weiter. Auf allen, Margit Kraker, Rechnungshofpräsidentin, sagt Ihnen, dass wir hier ein Thema haben. Und die ÖVP hat in den letzten Jahren das gemacht, was davor die SPÖ gemacht hat, nämlich einfach den Helikopter ausgepackt und Geld verteilt. Und das ist genau das, was uns jetzt am Kopf fällt.
Moment, aber sage, ist eine andere Diskussion.
Aber da sind die Österreicherinnen und Österreicher weiter. Mittlerweile laut einem Standardartikel, den Sie wahrscheinlich auch gelesen haben, sogar die Österreicherinnen und Österreicher sagen, so kann es nicht weitergehen. Und ich glaube, das Moment, ist
jetzt frage ich die Frau Rohrer. Nein, jetzt frage ich die Frau Rohrer. Danke, gleich wieder, jetzt frage ich Frau Rohrer. Brauchen wir eine Finanzministerin, Beate Meindl-Reisinger, brauchen wir NEOS, die die Finanzen unseres Landes in die Hand nehmen, weil es die bisherige Regierung nicht konnte?
Also die erste Frage mit Sicherheit nein. Die zweite Frage, ich bin ja sehr amüsiert, dass die beiden Herren sich bereits im Wahlkampfmodus befinden. Sie werden noch genug Gelegenheit haben, diese Themen auszudiskutieren. Ich glaube, jetzt geht es um das, was uns die Vorsitzende hier geboten hat, aber nur als Einwurf. Die zweite Frage war, was war die zweite Frage?
Die Frage war, braucht es die NEOS, um die Finanzen in den Griff zu kriegen? Achso, ich dachte, nein, bezieht sich auf die Finanzministerin. Nein. Hat die Regierung die Finanzen, die Kontrolle über die Finanzen unseres Landes verloren?
Ja, natürlich. Ich meine, das hört jeder, das weiß jeder, das sagt der Herr von der Finanzmarktaufsicht, das ist ja keine Frage. Aber ich glaube, die zweite Frage war, sollen die NEOS das Finanzministerium kriegen? Also soll Meindl-Reisinger? Nein, die ist in einem anderen Ministerium, nämlich Bildung, viel besser aufgehoben. Bei den NEOS, ja, warum hat sie eigentlich nicht gesagt, der Herr Luaka wär sicher ungefähr so gut wie der Herr Bonner. Beide sind es, glaube ich, aus Vorarlberg, das ginge schon, ne?
Das ging ja schon. Ein großes Thema, das den NEOS sehr wichtig ist, ist auch gleich zu Beginn ein großes Thema war, als es darum ging, wo sind denn die roten Linien in der Koalitionsverhandlung? Das ist das Thema Bildung. Und da hat Beate Meindl-Reisinger Folgendes dazu gesagt.
Und ich kann mich erinnern, dass ich da halt sehr leidenschaftlich aufgelistet habe, was dringend gemacht gehört und was auch machbar ist, um Österreich wirklich zu einem Bildungsweltmeister zu machen und allen Kindern alle Chancen zu geben. Und da hat dann, aber jemand aus der Runde der ÖVP gesagt, so sinngemäß, na ja, aber die Zahlen gehen immer noch von 1 bis 10, die Buchstaben von A bis Z. Das einzige Problem, das wir haben, sind die Migranten in Wiener Schulen. Das ist ein Thema. Aber wenn man mit so einer Haltung an dieses Bildungsthema reingeht, wo man sagt, 1962 war die letzte Reform, also da habe ich gesagt, Abbruch, das hat keinen Sinn. Und das würde ich auch wieder sagen.
Herr Anger, hat die ÖVP hier im Bereich Bildung was verschlafen? Ist das was, wo man sich neu aufstellen muss, auch wenn man die NEOS an Bord holen will? Aber nicht nur da, sondern ganz grundsätzlich.
Also ich möchte mal grundsätzlich sagen, dass die Frau Meindl-Reisinger, finde ich, sehr authentisch ist in diesen Fragen. Wirklich sehr bewundernswert, dass sie Familie und Spitzenpolitik mit drei Kindern unter einen Hut bringt. Und da ist sie für mich auch sehr glaubwürdig und sehr authentisch. Die Aussage, dass quasi jetzt seit 40 Jahren keine Reformen mehr gemacht worden sind, das sehe ich naturgemäß ein bisschen anders. Und das ist auch nicht die ÖVP-Position, die da genannt worden ist. Ich glaube, wir brauchen einen differenzierten Blick auf unser Bildungssystem. Ich möchte immer wieder sagen, ich kenne auch sehr, sehr viele Schulen, die hervorragend funktionieren. Und wir haben viele Menschen im System, die hervorragende Bildungsarbeit leisten. Aber ja.
Aber Herr Hanger, Sie werden es nicht abstreiten, dass wir gerade auch in Wien ganz massive Probleme an den Schulen haben, aber auch in anderen Bundesländern, dass ganz laut geschrien wird nach mehr Unterstützungslehrern, nach mehr Ausstattung, was Schulpsychologen begibt, aber eben auch pädagogisches Personal.
Ja, ja, da darf ich nur daran erinnern, wer in Wien zuständig ist. Das sind nämlich die Neos. Also irgendwie muss man dann halt schon auf die Kirche im Dorf lassen. Naja, also wir haben schon eine Verantwortung dort auch.
Und ich Bildungsminister ist aber immer noch...
ja, aber wir haben eine sehr föderale Struktur im Bildungssystem. Alle, die sich damit beschäftigen, wissen, wir haben eine hohe Zuständigkeit in den Ländern, sage ich auch dazu, ist auch eine zentrale Herausforderung in diesem Thema. Also wir haben da schon eine gemeinsame Verantwortung. Also das ist irgendwie ausschließlich der ÖVP zuzuordnen, finde ich jetzt ein wenig übertrieben. Aber differenzierter Zugang, ja. Dinge, die wirklich sehr gut funktionieren, aber enorme Herausforderungen. Für mich persönlich die Frage ist immer wieder, kann diese Herausforderungen, die zugegeben da sind, kann das Bildungssystem lösen? Oder ist es nicht sogar eine gesellschaftspolitische Aufgabe? Ist es nicht auch eine Aufgabe der Familien? Weil wir sehen halt sehr oft, dass natürlich dann, wenn Bildungsprobleme da sind, die Ursachen da ganz woanders liegen. Also hier ganz alleine der ÖVP die Verantwortung zu geben, das muss ich zurückgeben.
Ist es falsch, der ÖVP die Verantwortung zu geben?
Gesamtverantwortung habe ich gesagt.
Ist für mich schwer zu sagen. Nur, dass die Familien die Verantwortung tragen sollen, das ist für mich ein Problem insofern. Ich komme aus Graz. Ich komme aus einer Siedlung, die in Graz sehr verrufen war, die wirklich bildungsfern gewesen ist. Es gab zwei, die ins Gymnasium gegangen sind. Einer davon war ich, Exoten. Es war super für Kinder aufzuwachsen, weil es sehr viel mit Natur und Schlägereien und so zu tun hatte, also im kindlichen Bereich. Aber sehr viele von meinen früheren Freunden rennen jetzt denen nach, die radikale Ideen haben, die sie verkürzt darstellen können. Wir wissen ja, der FPÖ. Und das hat mit der Bildung zu tun. Sie haben nie gelernt zu denken. Sie haben nie gelernt, nicht einmal dialektisch, so weit will ich gar nicht gehen, aber das wird nicht eingefordert. Und die Familien, die dort sind, haben echt andere Probleme, als ihren Kindern Bildung beizubringen. Die müssen schauen, wie sie über die Runden kommen. Darum, glaube ich, muss das der Staat machen. Und der Staat muss, Bildung ist das Um und Auf. Und was mich ärgert als Bürger, der keine Ahnung hat von Budgets und so weiter, ist, dass wir sehr viel Geld haben, sag ich mal, also wahrscheinlich nicht jetzt Bargeld, aber über finanzielle Ressourcen verfügen und die nicht total in die Bildung investieren oder Großteile davon. Und Bildung ist das Um und Auf für alles, finde ich.
Nein, das ist insofern nicht ganz korrekt, weil, und eigentlich trauriger, weil das Geld fließt schon in die Bildung. Nur sagen ja alle Umfragen, wir gehen am meisten für die Bildung aus und haben das schlechteste Ergebnis.
Oder so.
Da muss man sich fragen.
Oder so.
Und das ist natürlich schon eine Verwaltungsgeschichte und eine politische Geschichte, eine Ministeriumsgeschichte, eine Länderverwaltung, wo das Geld versickert auf der Verwaltungsebene. Das Geld versickert auf den, Bildungsdirektionen. Das kommt nicht in die Schulen an. Und die verstehen nicht, warum sich da, also außer der Neos jetzt vielleicht, nicht wirklich die Leute hinein tigern in diese Frage, wo bleibt das Geld?
Also ich würde nur bitten, irgendwie eine differenzierte Diskussion zu führen, weil ich würde, vielleicht können wir uns darauf verständigen, dass die Familien auch mitverantwortlich sind. Es ist schon auch eine staatliche Aufgabe, ja, gar keine Frage, aber auch die Familien, da sehe ich schon auch eine Verantwortung. Und auf was sie
aber wie sollten sie das machen?
Eine Mitverantwortung hat, naja.
Die haben ja selber, also dort, wo ich herkomme, die haben ja selber gar nicht diese Bildung.
Ja, aber jetzt haben wir das ländliche Thema, das urbane Thema. Ich würde nur schon meinen, dass halt schon auch die Familien eine Mitverantwortung haben im Bildungsthema.
Ganz einfach unterschiedliche Meinungen, weil.
Aber ich würde nur fertig argumentieren und sagen, wir haben auch Bildungsstrukturen, die gut funktionieren in Österreich. Also ich denke wirklich, ich erlebe unglaublich viele, gerade in meinem Wahlkreis, Volksschulen, die hervorragend sind. Ich erlebe ganz starke berufsbildende höhere Schulen. Wir haben Universitäten, die sehr gut funktionieren. Ich würde meinen, der HS-Bereich funktioniert grosso modo auch sehr gut. Aber ja, uns gelingt es nicht. Viele Bildungsferne, da bin ich schon bei Ihnen. Wir müssen natürlich schauen, dass wir alle mitnehmen. Und da gebe ich schon zu, da sehe ich auch wirklich Potenzial, das besser
zu organisieren. Ich habe Ihnen jetzt sehr genau zugehört und ich glaube auch, dass es nichts bringt, hier gegenseitig alleine den Sündenbock zuzuschieben, ob Wien schuld ist oder der Bund schuld ist. Faktum ist, dass wir massive Themen haben in Wiener Schulen. Christoph Wiederkehr spricht das an. Und gerade am Minoritenplatz im Bildungsministerium hier wenig Unterstützung kommt. Und da gibt es ein paar Beispiele dazu. Und Sie haben jetzt angesprochen, das Thema Familien in den Verantwortung nehmen. Das ist ein Beispiel dafür, wo genau diese Unterstützung nicht kommt. Christoph Wiederkehr fordert, dass es Sanktionsmöglichkeiten gibt für Eltern, wo keine Unterstützung da ist, dass Kinder, dass ihre Kinder in der Schule etwas liefern, dass sie kommen, dass sie Dinge abgeben etc. etc., wenn das notwendig ist als Eskalationsstufe. Wer meldet sich nicht zurück? Das ist der Minister Bolaschek. Und das ist genau das, was, glaube ich, nichts bringt. Und ich möchte nicht
allein dazu sagen muss, gewisse Sanktionsmöglichkeiten gibt. Es gibt Strafzahlungen, wenn Kinder nicht erscheinen.
Aber zu wenig. Und die Frage ist ja, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir raus aus einer... Also Bildungspolitik ist so essentiell für die nächste Generation, dass sie nicht in der Parteipolitik verkommen darf. Und momentan ist das leider zu oft. Und es ist vollkommen egal, welche Parteien beteiligt sind teilweise. Es geht oft oder viel zu oft nur darum, ich gönne dem anderen nichts, weil der ist in Wien und das ist eine rote Stadt. Oder umgekehrt, der Bildungsminister, der ist von der anderen Partei. Und das muss ein Ende haben. Ich glaube, gerade das Bildungssystem muss ein Stück weit raus aus diesem parteipolitischen Hickhack. Und wir brauchen eine Vision, die über die nächsten 10, 15, 20 Jahre braucht, weil eine große Bildungsrevolution, die wir brauchen, wird nicht von heute auf morgen passieren, sondern dafür braucht es einen längeren Pfad und einen klaren Weg, der das adressiert und in den Vordergrund rückt.
Einverstanden, stimme zu. Ich hätte nur ganz gern persönlich immer in dieser Debatte, dass nicht nur alles schlecht ist bei uns in Österreich. Ich höre die ganze Zeit, alles ist schlecht. Ja, es gibt viel Potenzial, speziell im städtischen Bereich. Das ist mir alles bewusst.
Aber Hanger, ich würde gerne hier die Antwort drauf. Das haben Sie jetzt schon dreimal gesagt, dass auch sehr viel gut läuft. Meine Frage ist nur,
ich hätte manchmal ein bisschen Optimismus und ein bisschen auch einen realistischen Blick auf die Dinge. Aber nur die ganze Zeit, alles ist schlecht.
Aber Herr Hanger, es hat, glaube ich, keiner in dieser Runde gesagt, dass es schlecht ist, das Bildungssystem.
Der Output, glaube ich, irgendwie so.
Ja, aber entschuldigen Sie, dagegen argumentieren, dass jede Jahr für Jahr die Untersuchung kommt, Österreich gibt am meisten Geld aus und hat das schlechteste Ergebnis.
Nein, was ist denn das für Studie? Was? Dann zitieren Sie die Studie, die kenne ich nicht.
Also bitte.
Das Verhältnis von Kosten und Output
in der Relation
eines der schlechtesten ist in Relation, das ist Fakt.
Und ich sage, ja, es gibt Themen, die man lösen kann. Und ich bin bei dir in dieser föderalen Struktur, da muss man auch in der Gemeinsamkeit, da bin ich sehr dafür. Ich stimme wirklich zu. Aber irgendwie die ganze Zeit nur zu sagen, wir haben das Schlechteste.
Aber Herr Hanger, ich möchte jetzt von diesem Punkt wegkommen. Also ich möchte von diesem Punkt wegkommen, dass Sie sagen, wir reden alles schlecht. Also es gibt eine PISA-Studie, die weist das aus. Die Frage ist nur, würden Sie Herrn Heuerster recht geben, dass wir an einem Punkt sind, wo wir in puncto Bildung etwas unternehmen müssen? Oder sagen Sie, unser Bildungssystem ist gut genug, so wie es jetzt aufgestellt ist?
Na, absolut kann man es verbessern. Und ich sehe auch Reformbedarf. Ja, keine Frage. Ich hätte nur gern einen positiveren Zugang zur Debatte, also, dass wir auch manches haben.
Aber ein Kollege von mir.
Ich stimme ja zu.
Aber ich muss sagen, ein Kollege von mir ist umgestiegen, der war früher Schauspieler, ist jetzt Lehrer und der hat gesagt, wenn er das vergleicht, das Bildungsniveau, das ist aber nicht seine Studie, sondern das ist innerhalb von Wien gemacht worden, das gibt ein einziges Fach, wo die Schüler besser abschneiden als zu der Zeit, wo er Schüler war, das ist Englisch, weil das natürlich, klar, im sozialen Mediengebrauch üblich ist. In allen anderen Fächern wird das Leistungsniveau geht nach unten, eigenartig, denke ich. Nein, sagt nicht der. Sagt eine Studie, die in Wien rausgegeben worden ist.
Aber das Problem ist auch bei dieser Sendung, bei der Frau Meindl-Reisinger. Sie hat allgemein sicher vieles richtig gesagt. Aber wo sind die konkreten Vorschläge? Es wurde nichts gesagt über die Gesamtschule. Es wurde nichts, könnte man auch, haben wir schon in den 70er Jahren diskutiert, könnte man wieder machen. Es wurde nichts gesagt über die Ganztagsschule, wegen ihrer Familien. Perspektive. Es wurde nichts gesagt über die Qualität der Lehrerausbildung. Nichts Konkretes. Da war ich eigentlich wirklich enttäuscht, weil das habe ich von ihr erwartet.
Vielleicht können wir das kurz nachholen. Welche ganz konkreten Maßnahmen würden Sie denn gerne setzen, damit wir dieses Bildungsproblem in den Griff bekommen? ich sage jetzt Bildungsproblem, ich weiß, Sie finden es nicht, aber damit wir in der Bildung besser werden.
Es gibt ein sehr, sehr ausführliches Programm, gerade zum Thema Bildung, und da kann man das alles nachlesen. Ich glaube, ganz wichtig ist das Thema, dass wir eine mittlere Reife brauchen. Das heißt, dass es einen früheren gemeinsamen Schulabschluss braucht, um hier klare Leistungskriterien auch einzubringen und ein gewisses Niveau
hinzubekommen. Also nach der 9. Schulstufe, genau. Oder nach der 8. oder wo man sich
hinkommt. Ist unser Konzept. Die zweite Frage, die, glaube ich, ist, die Sie auch angesprochen haben, sind Pädagoginnen und Pädagogen. Ich glaube, man muss den Beruf attraktivieren, man muss Quereinsteiger, so wie Sie es angeführt haben, unterstützen. Das gehört mehr gefördert, als es momentan ist. Auch aus einem ganz einfachen Grund. In den nächsten 5 Jahren geht ein Drittel des pädagogischen Personals in Schulen in Pension. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel auf der pädagogischen Ebene in den Schulen in Österreich, der auf uns zukommt. Und ich glaube, das Dritte, was man auch zum Thema Pädagoginnen und Pädagogen braucht, ist mehr Unterstützungspersonal. Da hat Christoph Wiederkehr in Wien einiges geliefert, was er konnte mit den budgetären Mitteln, aber es braucht mehr Unterstützungspersonal. Das heißt, Unterstützungspersonal für Pädagoginnen und Pädagogen, aber insbesondere auch für Schülerinnen und Schüler. Wir sehen gerade durch die Pandemie, aber auch sonst psychische Gesundheit ein ganz, ganz großes Thema. Hier braucht es Angebote an den Schulen, die nicht, ja, es gibt dann irgendwann einmal in 2 Semestern eine Stunde, wo ein Psychologe bei uns in der Schule ist und da könnt ihr euch dann anmelden auf der Warteliste. Und das ist die Realität. Sondern es muss ein ganz normales Angebot sein. Ich glaube, das wären 3 ganz konkrete Maßnahmen, die auch relativ schnell umsetzbar wären, die notwendig wären.
Warum hat sie es nicht erwähnt?
Das müssen Sie die in der Debatte auch sich fragen. Ich glaube aber, dass Beate Meinl-Reisinger sehr oft schon zum Bildungssystem geredet hat. Erst vor wenigen Wochen hatten wir eine Mitgliederversammlung und da war eine Dreiviertelstunde eine Rede. Und da waren sicher 10 Minuten zum Thema.
Die Frage war, was Sie in Wien nicht gemacht haben.
Also warum Sie es in Wien nicht gemacht haben, meinen Sie? Verstanden. Oder warum Sie es in der Sendung nicht erwähnt haben?
Warum Frau Meinl-Reisinger nicht konkreter war, statt diesem allgemeinen Blablabla.
Ich glaube, das ist auch der Zeit geschuldet, Herr Hanger. Ich würde von Ihnen nur gerne wissen, würden Sie bei den 3 Punkten mitgehen und sagen, ja, das brauchen wir?
Jedenfalls, das sind ja sehr konkrete Vorschläge, überhaupt kein Thema.
Dann würde ich gerne zum nächsten Thema kommen.
Ich würde es nur mal gerne, wirklich, weil mein wirklich persönliches Anliegen ist, ich erlebe halt nur das System auch so, dass da wirklich viele unglaublich engagierte Menschen in diesem System sind. Und wenn alle Menschen rundherum in Österreich immer nur erklären, alles ist nur schlecht, das würde ich mir halt wünschen. Ich würde mir ein bisschen mehr Optimismus wünschen im System. Auch manches, formuliere vorsichtiger, ist auch gut. Nicht mehr, nicht weniger.
Manches ist auch gut und trotzdem gibt es viel, was noch besser werden kann. Halte ich jetzt fest. Gehen wir zur Migration. In Bezug auf die Migration, ein Thema, das sehr wahlentscheidend ist bei dieser Wahl, sagt Beate Meinl-Reisinger heute Folgendes.
Wir brauchen eine schärfere Linie und wir brauchen natürlich Abkommen mit Drittstaaten. Jetzt Frage an Sie, glauben Sie, dass die Stadt Wien da der richtige Ort ist, Verträge mit den Taliban zu schließen? Glauben Sie, dass Österreich, nicht einmal uns sagt, einem Innenminister Kickl wurden ja Rückführungsabkommen geschlossen? Das ist doch genau der Bereich, wo ein gemeinsames Europa wichtig ist und zentral ist,
aber hier wenn Lösungen Sie Außenministerin zu bringen.
Also sie sagt zum einen, wir brauchen hier eine europäische Lösung. Sie sagt über Integration dann in weiterer Folge dieses.
Weil Sie das vorher so ein bisschen verwechselt haben, Integration. Und bei Integration gibt es Riesenbaustellen, gerade auch in Wien. Und ich bin sehr froh, dass mit unserem Vizebürgermeister und ja für Bildung zuständigen Stadtrat Christoph Wiederkehr jetzt zum ersten Mal in Wien einer sagt, so können wir nicht mehr weitermachen. Nur Angebote reichen nicht aus. Wir müssen auch Verpflichtungen schaffen und wir müssen konsequent sein, wo es darum geht, unsere Werte durchzusetzen.
Herr Hanger, sehen Sie die Neos in Migrations- und Integrationsfragen auf Ihrem Kurs?
Ich glaube, unterstütze ich sehr diesen differenzierten Zugang. Also ich glaube, wir müssen ganz klar die Frage der Migration, wenn es um Zuwanderung geht, wenn es um europäische Zuwanderung geht, wenn es um den Arbeitsmarkt geht, ganz eine klare Feststellung, wir brauchen die Damen und Herren aus dem internationalen Umfeld im Tourismus, wir brauchen sie in der Bauwirtschaft, wir brauchen sie im Gesundheitssystem. Aber ja, das muss organisiert und kontrolliert sein. Das System ist wichtig und da brauchen wir auch meiner Meinung nach eine viel bessere Willkommenskultur. Da sollten wir uns offener positionieren. Mhm. Aber auf der anderen Seite, und das ist durchaus auch, unterstütze ich die NEOS-Position, alles, wenn es um straffällige Asylwerber geht, wenn es um illegale Migration geht, harte Sanktionen, strenge Maßnahmen. Mhm. Diese Differenzierung, das höre ich, das würde ich weitgehend auch mit unserer Position übereinstimmen sehen.
Können Sie vielleicht noch ein bisschen ausführen, was Sie meinen, wenn Sie sagen, wir brauchen eine offene Willkommenskultur, eine offenere Willkommenskultur?
Naja, wir haben ja auch die Diskussion in Österreich über Festung Europa, Grenzen zu abschotten. Ich habe aus meinem Bekanntenkreis...
Die Balkanroute schließen wollte dazu mal
Sebastian Kurz. Das sind wir bei der Frage der illegalen Migration. Das ist ja wieder ganz was anderes. Mhm. Die hatte man schließen müssen, wenn müssen wir es geordnet machen? Das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist die Frage der Flüchtlinge.
Bezieht sich ja auch darauf.
Na eh, die lehne ich eh ab. Hm. Also weil die Festung Europa, genau, das lehne ich ab. Und wir haben ja schon eine Situation in Österreich, dass ich aus dem internationalen Umfeld höre, wir wollen nach Österreich nicht mehr zurückkommen, weil da der Rechtsruck passiert. Ich habe eine muslimische Frau, Österreicher sagt das, ich komme nicht mehr nach Österreich zurück, weil wir so einen Rechtsruck haben. Das will ich nicht. Mhm. Wir sind ein weltoffenes Land, ein tolerantes Land. Wir brauchen die Damen und Herren noch, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen. Aber ja, auf der anderen Seite brauchen wir strikteste Maßnahmen, wenn es um straffällige Asylwerber geht. Wir brauchen strikteste Maßnahmen, illegale Migration zu bekämpfen. Diese Differenzierung wünsche ich mir. Und da höre ich, wenn ich es jetzt richtig interpretiere, das würde ich bei den NEOS auch so hören.
Herr Seeberg, würde bei Ihnen interessieren, Sie kommen oder Sie engagieren sich stark in der Flüchtlingshilfe. Wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt diesen härteren Kurs der NEOS hören, ganz konkret auch den Sager von Christoph Wiederkehr, der im Zusammenhang mit straffälligen Flüchtlingen von Gfrastern spricht, das Land verlassen. Lässt sich das für Sie vereinbaren?
Nein, es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema für mich. Das Wort Gfraster, mein Gott, ja, die gibt's auch, die gibt's bei uns auch. Ich war auch ein Gfrast, wie ich ein kleiner Bub war. Das passt schon, das kann passieren. Ich habe das Problem, dass natürlich eine Integrationsnotwendigkeit da ist. Jetzt bin ich aber gerade im täglichen Umgang mit Menschen, die hier um Asyl ansuchen, die das aber nicht gleich bekommen, die den wahnsinnigen Lebensstress haben, kriege ich das oder kriege ich es nicht, die haben oftmals nicht diesen normalen Denkzugang, den wir so haben, bemühe dich, integriere dich, schau, es gibt die und die Möglichkeiten, das haben die gar nicht, weil die haben zum Teil auch Hunger. Ich hatte konkret das Beispiel einer Somalierin, die hat den Schleier abgelegt, den sie von zu Hause aus tragen musste, gesagt, mir reicht es, ich möchte hier in Österreich ankommen und wenn ich das immer so mache, wie es mir vorgeschrieben wird, komme ich nicht an, die hat den abgelegt, hat verschiedene Jobs bekommen durch Vermittlung, sie ist an der Rezeption wo gestanden, in einem Geschäft gearbeitet und mehrfach ist sie angespuckt worden, ist aufs Übelste beleidigt worden und hat den Glauben verloren. Und da dachte ich mir immer, zunächst mal müssen auch wir Österreicher bereit sein zu integrieren. Das ist auch wichtig. Wir reden immer davon, dass die sich integrieren sollen, aber wir sollen auch mal überlegen, was heißt denn das für uns? Und für mich heißt das zum Beispiel, ich lebe ja in Wien, bin nicht mehr in Graz, in meinem Umfeld komme ich drauf, sind ganz viele nicht in Wien geborene Menschen zu Hause. Ja, na, ist einmal so. Ja, da muss aber auch ich mir überlegen, habe ich so gewisse geheime Ressentiments ein bisschen, ne? Habe ich so ein bisschen so die und ich? Und ich gebe zu, manchmal habe ich sie sogar. Mhm. Nur, das ist meine Lebensrealität, damit muss ich umgehen. Und das meine ich eben, es muss ein Miteinander sein, aber es muss ein Miteinander sein tatsächlich. Mhm.
Ja. Herr Heuer, ist das was, woran wir auch arbeiten müssen? Muss die Integration auch von uns ausgehen? Müssen wir auch Vorurteile abbauen und Ressentiments abbauen?
Das ist ja eine der Ziele hinter dem Unterrichtsfach Leben in einer Demokratie, Leben nach unseren Werten, wie es Christoph Wiederkehr vorgeschlagen hat, dass man eben zusammenkommt und genau diesen Dialog führt. Was sind unsere europäischen Werte, die es gemeinsam zu verteidigen gilt. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales, nämlich gerade auch in den Zeiten, in denen wir leben, wo diese Werte angegriffen werden, von innen wie von außen, genau diese Wertebasis zu haben. Und ich glaube, da muss man Klarheit schaffen, was bei uns verlangt wird und auch die Bereitschaft, das zu kommunizieren.
Ich möchte in dem Zusammenhang gleich noch mit Ihnen über Strafmündigkeit reden. Wir müssen aber eine ganz kurze Pause machen. Danach, wie gesagt, nochmal das Thema vertieft zum Thema Strafmündigkeit. Aber wir schauen uns auch noch an das Chancenkonto, das die NEOS präsentiert haben. In wenigen Minuten sind wir zurück. Bis jetzt gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contra, bei der Analyse zum großen Sommergespräch von Beate Meinl-Reisinger. Es ist auch da in der Pause heftig weiter diskutiert worden. Wir versuchen es jetzt wieder zusammenzufassen und uns zurückzubesinnen, wo wir waren. Es ist gerade um das Thema Migration gegangen. Es ist um die Frage gegangen, wie wir uns ändern müssen, was man vielleicht an Rahmenbedingungen ändern muss. Und eine Debatte, die in dem Zusammenhang in letzter Zeit immer wieder aufgetaucht ist, ist die Frage, muss man die Strafmündigkeit senken, auch um eine Handhabe zu haben bei straffälligen Jugendlichen. Die ÖVP hat hier eine recht klare Ansage gemacht und gesagt, auf 12 wollen sie setzen. Herr Heuer, es ist so ein bisschen offen geblieben, auch wo die NEOS hier stehen. Wie würden Sie es zuordnen? Soll es eine Senkung der Strafmündigkeit geben? Brauchen wir die und wie soll die konkret ausschauen?
Wie es Beate Meinl-Reisinger eh auch im Interview, glaube ich, sehr klar ausformuliert hat und sehr klar gesagt hat, es bringt nichts, wenn man einfach sagt, okay, wir nehmen Jugendliche und setzen sie ins Gefängnis und dann wird sich alles ändern, weil das ist genau das Problem, dass eben genau dort nicht der Kontakt, nicht die Resozialisierung in einer gewissen Art und Weise stattfindet. Und ich glaube, dass man da viel stärker dran arbeiten müsste, als hier rein nur auf, im Gefängnis passiert dann für 2 Jahre nichts, dann ist das Kind im Gefängnis eingesperrt, aber damit wird ja nichts besser in den Problemen,
die es hat.
Möglicherweise sogar im Gegenteil, aber das ist noch einmal die Folge. Dementsprechend müsste man Maßnahmen setzen, um hier sozusagen der Jugendlichen eine Perspektive zu geben und heraus aus diesem Alltagstrott, in dem sie sind. Wenn wir uns die Bandenkriminalität in Wien anschauen, was ein großes Thema in den letzten Wochen ist, dann sehen wir ja, da ist einfach ein Alltagstrott da, wo man gar nicht mehr rauskommt. Und das müssen wir aufbrechen. Da, glaube ich, spielt die Schule grundsätzlich eine Rolle, um wieder zum Thema Bildung zurückzukommen. Aber insbesondere bringt es nichts, Jugendliche einfach ins Gefängnis zu setzen und glauben, dass das dann damit die Probleme gelöst sind. Und deswegen bringt es alleine diese Maßnahme isoliert betrachtet gar nichts.
Einen eigenen Gerichtshof, das Gerichtshof genannt, Jugendgerichtshof, um Maßnahmen setzen zu können, die aber nicht Gefängnis bedeuten, ist das eine Lösung, dass Sie zustimmen würden?
Also ich glaube auch, dass es letztlich natürlich diese Begleitmaßnahmen braucht, also irgendwie jemand ein 12-jähriges Kind ins Gefängnis zu setzen und zu glauben, man löst das Problem. Ich meine, das wäre Hanebüchern vollkommen klar. Umgekehrt muss man das schon auch sehen, wenn halt ein 13-Jähriger derzeit eine Straftat begeht, sogar eine sehr harte, und er geht straffrei. Auch da, über das muss man nachdenken dürfen, denke ich. Aber natürlich brauchen die jungen Menschen dann Entwicklungsmöglichkeiten. Es muss natürlich intensiv daran gearbeitet werden, zu resozialisieren. Aber irgendwie muss halt irgendwie so ein guter Ausgleich passieren, glaube ich, zwischen stringente, klare Strukturen, auch Strafen vielleicht, aber natürlich Begleitung und Entwicklung.
Aber darf ich was sagen? Aus meiner Erfahrung, es ist den Jugendlichen völlig egal, wenn der Staat sagt, das hat jetzt Konsequenzen, jetzt fliegst du von der Schule oder so. Blablabla. Entscheidend bei denen ist immer nur, was ihre Community sagt. Dort müsste man hinkommen. Da gibt's immer diese Älteren, es ist halt noch so, denen wird geglaubt, also ein alter Mann mit weißem Bart sagt, wird geglaubt. Und diese Communities, die urteilen und die richten dann. Ich habe konkret jetzt mit einem Tschetschenen zu tun, der mir alles erklärt hat, was am Räumerplatz passiert. Ich kenne mich voll aus. Und das ist denen vollkommen egal, was das für Konsequenzen hat, ihr Tun. Rache und bla bla bla. Aber wenn einer von den, wie nennt man das, von den Weisen bei Ihnen sagt, hört auf, dann wird das gehört.
Stärker in die Community.
Man sollte hingehen zu denen.
Hören wir da. Frau Rohrer, vielleicht nochmal eine Gesamtbetrachtung des Themenkomplexes. Einerseits Migration, aber eben auch die Frage der Konsequenzen, die wir daraus ziehen müssen, vielleicht auch in der Rechtsprechung, vielleicht auch in den Sanktionsmaßnahmen. Verfolgen die NEOS hier eine klare Linie, was Ihnen konkret genug, was Beate Meinl-Reisinger dazu geäußert hat? Oder sehen Sie da auch?
Nein, natürlich nicht. Nein, leider. Leider wieder nicht.
Was vermissen Sie?
Naja, es ist zum Beispiel in Österreich wird immer alles über einen Kamm geschoren. Ja? Also ich habe ein Jugendproblem, ein Jugendkriminalproblem. Was fällt mir ein? Herabsenkung des Straffälligkeitsalters. Wie Sie sagen, es sind ja andere Dinge, die entscheidend sind. Diese Kinder oder diese jungen Leute, die brauchen irgendwelche Vorbilder und Mentoren. Und das hat es alles schon gegeben. Nur ist das dann ausgelaufen. Das hat es gegeben vor 2015. Da waren diese Integrationsbotschafter. Die brauchen, wie Sie sagen, die brauchen eine Perspektive, aber die muss personalisiert sein. Die brauchen Leute, die brauchen Erwachsene, die ihnen klar machen, dass das nicht der richtige Weg ist.
Mhm. Aber darf ich nur kurz da replizieren? Ich meine, alle, die diese Fragen diskutieren, seriös diskutieren ja nicht nur die Frage der Strafmündigkeit, sondern es ist schon eine breitere Diskussion.
Aber die Frage ist, was wir in der Praxis umsetzen, es wird verkürzt,
dass das nur der, es ist ja nicht so, es erlebt das schon anders.
Herr Hanger, die ÖVP will ja, dass sie streng dasteht und sie sagen immer, dahinter wird alles schön diskutiert. Aber das Signal, das die ÖVP aussendet, ist, Und jetzt hat ja, der Herr Wiederkehr gefragt, was sperren wir sein?
Ist ja immer alles eine Frage der Signale, sondern wollen wir ernsthaft politische Fragen diskutieren. Und ich sage, diese Debatte ist zulässig, die Senkung der Strafmündigkeit. Aber alle wissen, dass das natürlich eine isolierte Maßnahme, wenn die gar nichts hilft.
Ja, aber wozu ist zulässig? Weil das ist ja, entschuldigen Sie, aber ich finde, die Debatte ist nicht zulässig.
Also ich finde schon,
nein, auch dann, zu sagen, ja. Irgendwann sind es 8-jährige Kinder, 7-jährige, 6, wie weit geht das noch runter? Ich finde das nicht zulässig, nein.
Also, nur mal, ich finde es, aber das ist, nein, okay, das ist ja Ihre Position, das ist ja legitim.
Ja, klar.
Ich habe eine andere.
Aber ich möchte nur der Frau Rohrer widersprechen, wenn sie sagt, Beate Meinl-Reisinger schert hier alle über einen Kamm, weil Beate Meinl-Reisinger hat genau etwas gemacht, nämlich nicht gesagt, es geht um die Strafmündigkeit, sondern es geht darum, einen Jugendgerichtshof zu machen, um genau die Probleme anzugreifen und eben nicht mit der einfachen Maßnahme, die hier oft propagiert wird.
Den hatten wir ja schon. Ja.
Und sie hat gesagt, wieder einführen.
Warum diskutieren wir nicht, warum der aufgelöst wurde?
Sie hat gesagt, wieder einführen, weil sie der Meinung ist, dass das besser ist, als wir aktuell haben. Und das hat sie genau so gesagt. Das halte ich für sehr seriös. Und genauso darüber hinaus das Thema liberale Demokratie in der Schule. Was ist diese, also der Unterricht, Demokratie zu lernen, unsere Werte zu lernen? Das sind ja genau diese Basis, ist ja so ein Unterrichtsfach, um Vorbilder in die Schule zu holen, um darüber zu diskutieren, um Role Models zu haben. Herr, genau das ist ja die Aufgabe, genau das. Das ist
was
genau
glauben
das,
was Sie, was ein 13-Jähriger, der irgendwie auf die schiefe Bahn kommt, mit dem Werten anfängt?
Ich glaube, aber ein Werteunterricht hat ja natürlich, gehört da immer auch dazu, dass man öffnet die Schule. Das ist ja ein Gesamtkonzept, in dem das zu bedenken ist. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, in so einem Unterricht vorne einen Pädagogen, eine Pädagogin zu haben, die runterratscht unsere Werte. Sinnlos. Darum geht es ja nicht. Ja, deswegen müssen wir ja Bildung unterschiedlich anders denken. Wir müssen die Schule öffnen. Ich habe vorher darüber gesprochen, dass wir Quereinsteiger, wie Sie einen erwähnt haben, an die Schule holen müssen. Genau in solche Fächer, dass wir Externe hineinholen müssen, von eben Experten, Role Models, wie Sie es genannt haben. Genau diese Leute müssen wir an die Schule holen. Aber dafür brauchen wir auch ein Gefäß. Und dieses Gefäß ist dieser Unterricht für das Verständnis der liberalen Demokratie, Leben mit unseren Werten, wie auch immer heißt. Das brauchen wir.
Aber wenn damit Sie die genau Struktur nicht ändern, dann steigen Ihnen die Quereinsteiger ziemlich bald wieder quer
deswegen,
aus.
Aber deswegen braucht es ja NEOS in der Regierung, damit die Struktur geändert wird, damit wir endlich eine Bildungsreform haben, die nicht die letzte wie vor 60 Jahren ist und dass wir nachhaltig den Lehrer- und Pädagoginnenberuf ändern. Das ist ja eines unserer zentralen Anliegen, dass wir das öffnen, dass es hier klare Strukturen gibt, die neu aufgesetzt werden, damit wir keinen Streit zwischen Bund und Ländern haben, wer hier die Kompetenz hat, damit es hier weitergeht. Und das ist das, wofür NEOS von Anfang an gegründet wurde. Ich erinnere mich an Matthias Scholl 2013, die ersten ZIP-2-Interviews, wo er die Kastanien runtergeworfen hat und gesagt hat, es ende mit dem System, so wie es jetzt ist. Wir brauchen ein neues Bildungssystem, wir brauchen eine Bildungsrevolution, um genau das zu tun.
Ich wollte nur in der grundsätzlichen Positionierung etwas sagen. Ich war heute am Vormittag bei einem Unternehmen, das sich mit der Integration von Langzeitarbeitslosen beschäftigt. Mhm. Unglaublich erfolgreich. Die Menschen sind dort 16 Monate bis zu 2 Jahren in einem Programm. Wirkliche Vermittlungsquote 70%. 70% schaffen es dann wieder in den regulären Arbeitsmarkt. Aber der Chef sagt mir dort und die Chefin, es braucht beides. Es braucht Ordnung. Also wir beginnen zu arbeiten um 7.30 Uhr, nicht um 7.40 Uhr. Pause ist dann, wenn Pause ist. Struktur, Ordnung und Regeln, ja. Aber die Menschen brauchen natürlich Supervision, Begleitung, Coaching. Beides.
Ich glaube, da wird auch niemand widersprechen.
Das ist mir so wichtig zu betonen.
Beides braucht. Ich möchte im Thema noch eins weitergehen. Ich möchte noch das Thema Arbeit und Leistung betrachten, denn auch das ist den NEOS sehr wichtig. Es soll mehr überbleiben. Wir brauchen eine Senkung von Steuern und Abgaben. Großes Thema bei Beate Meinl-Reisinger und auch heute in den Sommergesprächen. Wir schauen kurz rein.
Faktum ist, ein durchschnittlicher Arbeitnehmer zahlt 47% Steuern und Abgaben in Österreich. Und das ist zu hoch. Und die Steuern müssen runter. Die Steuernabgabenquote muss auf 40% kommen und den Menschen muss zumindest 10% mehr netto vom Brutto in der Tasche bleiben. Das ist unser Ziel. Das wollen und werden wir auch umsetzen, damit man eben wieder daran glaubt, dass man sich aus eigener Kraft etwas aufbauen kann, damit wieder Optimismus und Zukunftsfreude schaffen. Und damit auch sozusagen einen Anreiz setzen, dass sich Arbeit auch wirklich auszahlt.
Es muss runter 10%, sagt Beate Meinl-Reisinger. Herr Hanger, Sie haben Steuern und Lohnnebenkosten gesenkt jetzt in der letzten Legislaturperiode, aber nicht in dem Ausmaß. Wäre da mehr drin gewesen, hat die ÖVP da was liegen gelassen?
In der grundsätzlichen Positionierung jedenfalls unterstützen wir diese Position. Wir sagen ja das auch seit vielen Jahren. Ich bin nur persönlich immer der Meinung, weil ich, wie schon erwähnt, mit Budgetfragen mich doch einigermaßen viel beschäftige. Ich würde halt immer alle einladen, die sagen, Senkung der Abgabenquote, die sollen dann ganz konkret auch dazu sagen, wo. Und nicht nur ganz allgemein in der Verwaltung, in der Bürokratie, das höre ich eh gerne. Mhm. Es gibt da ganz ein klares Bundesbudget, das wird man da in der Position, da würde ich unternehmen, da würde ich unternehmen. Weil wenn ich weniger Einnahmen habe, kann ich weniger Geld ausgeben. Und das ist auch heute schon angesprochen, wir haben eine sehr expansive Budgetpolitik gehabt in den letzten Jahren, die gilt es zurückzufahren. Aber alle, die die Senkung wollen, sollen dann ganz konkret auch dazu sagen, wo gespart wird.
Ich muss nur Ihnen, bevor Sie zu mir weitergeben, widersprechen in der Frage, dass die ÖVP oder die letzte Regierung gesenkt hat die Steuern. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben die höchste Steuern- und Abgabenquote, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, mit 43,6%. Also es ist gestiegen.
Das für, also gesenkt vielleicht zur Erklärung, Moment. Was ich gemeint habe.
Die kalte Progression
abgeschafft worden. Es sind die Steuerstufen.
Moment, aber darf ich das korrigieren? Bitte. Es wurden bitte auch die Eingangssteuern. Steuersätze gesenkt, es wurden die Progressionssteuersätze die gesenkt, Steuer, die kalte Progression ist abgeschafft worden. Der Familienbonus, ich würde das jetzt aber, herunterbeten, weil jetzt, Sie haben recht, in der
Wahlkampf. Aber die Steuerquote ist gesamt zum, gestiegen.
Sie, nein, die Abgabenquote.
Ja, Steuern und Abgabenquote, ja, ist kumuliert anders. Gesehen, ist gesamt gestiegen. Und
ja,
das,
okay.
Natürlich, das ist nicht, ja, was anderes.
Aber
das
die
ist
Steuern sind aber los, passt schon.
Und ich glaube, und das, der schöne Punkt, den der Herr Hanger vorne gebracht hat, ist ja dieses Thema Kassasturz. Und dahin geht's ja. Was ist ein Kassasturz? Ein Kassasturz zeigt genau das auf, wo sind die Einsparungspotenziale, aha, und wo, in welche Maßnahme kostet genau was, weil das kann ich aus einem Bundesbudget nicht hervorlesen.
Genau, da hat Andreas Hanger gesagt, man kann das schon einsehen, Sie hätten schon die Möglichkeit gehabt, sich konkret anzuschauen, was man wo einsparen könnte. Wir kriegen monatlich Berichte aus dem
Finanzministerium. Ich kenne die Berichte, die wir bekommen, aber wir bekommen nicht in jede Einzelmaßnahme runter und das ist ein Kassasturz, dass man sich das genauso anschaut und das ist, glaube ich, die Aufgabe, wo man sich anschauen muss, wo man einsparen kann und da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die wir einsparen können, in der Verwaltung beispielsweise, durch die Digitalisierung. Durch die Digitalisierung von verschiedenen Prozessen. Nicht jeden Verwaltungsakt, wir tun Verwaltungsakte nach wie vor, wenn wir über Digitalisierung sprechen beispielsweise, denken, wie nehmen wir den aktuellen Prozess her, der analog so über Jahrhunderte teilweise funktioniert hat und tun den jetzt eins zu eins digitalisieren oder versuchen zu digitalisieren. Es macht keinen Sinn, weil es viel einen ganz anderen Einsatzpunkt mittlerweile in den digitalen Medien gibt, um das anders herumzubrechen. Das heißt, wir müssen jeden Verwaltungsakt uns ansehen, individuell und schauen, wie können wir den auf die digitale Ebene heben. Und da ist sehr viel Einsparungspotenzial möglich. Gibt es auch eine aktuelle Studie von Microsoft, die hier, glaube ich, über einige Milliarden spricht.
Es würde jetzt unseren zeitlichen Rahmen sprengen, wenn wir jetzt das im Detail aufdröseln. Sie wollen es detaillierter definiert haben, nehme ich mit. Frau Rohrer, ich möchte Sie noch fragen, kann man an dieser Schraube noch weiter drehen, ohne den Sozialstaat auszuhöhlen?
Aber absolut. Absolut. Man muss nur weggehen von diesen, wie gesagt, flächendeckenden, entweder es funktioniert alles unter einem oder man kümmert sich nicht drum. Was wir brauchen, ist einfach mehr Fantasie. Absolut ist da viel drinnen. Nur es macht sich niemand die Mühe, das wirklich im Detail anzuschauen.
Diesen Kassasturz wird sich vorzunehmen. Ich möchte noch ein Thema kurz anschneiden, weil es eben ein groß präsentiertes von Ihnen war. Das ist das Chancenkonto. Das ist die Idee, 25.000 Euro jedem jungen Menschen zur Verfügung zu stellen, die er für Immobilien, für Bildung oder für Unternehmensgründung verwenden kann. Der Vorwurf, dass das ein Geld ist, das mit der Gießkanne verteilt wird, den konnte Beate Meinl-Reisinger nicht wirklich entkräften. Können Sie das vielleicht?
Ich glaube, es geht um eine ganz einfache Perspektive. Wie können wir schauen, dass junge Menschen sich wieder etwas aufbauen können in diesem Land? Und das ist die Maßnahme, die hier zu setzen wäre, oder ja, eine Maßnahme, die zu setzen wäre.
Das hat, glaube ich, jeder verstanden. Und die Frage ist, muss das jeder bekommen oder sollte das nicht auch sozial gestaffelt sein? Wer wie viel Unterstützung vom Staat
bekommt? Es ist ja ein sehr spannender Aspekt, den Sie jetzt ausgelassen haben, der sehr wichtig ist in diesem Konzept, nämlich wenn es nicht ausgeschöpft wird oder nicht, dann geht es in die Pensionsvorsorge. Und dementsprechend ist es genau die Sicherung auch für das Alter. Und das ist die Maßnahme. Und so eine Maßnahme ist natürlich für jeden zu setzen. Und das ist, glaube ich, das Konzept dahinter.
Aber Sie sagen, wenn es nicht ausgeschöpft wird, die Frage ist nur, ein Kind, dessen Eltern eine Ausbildung finanzieren können, soll das trotzdem das Geld für diese Ausbildung vom Staat bekommen?
Das ist in diesem Konzept so vorgesehen. Beate Meinl-Reisinger hat aber auch klar gesagt, dass aufgrund der veränderten Budgetpolitik das jetzt einfach nicht die Priorität Nummer eins ist, hier diesen Schritt zu gehen. Unsere Aufgabe ist es, glaube ich, als Politik, Politik, Visionen zu machen oder Pläne zu machen oder Möglichkeiten zu machen, wie man sich in diesem Land etwas aufbauen kann. Und das ist ein Konzept, was hier vorgelegt wurde. Wenn die Frau Rohrer kritisiert, dass alle hier zu wenig Visionen auf den Tisch legen oder zu wenig kreativ sind, dann wird uns umgekehrt vorgeworfen, wenn wir diese haben, wo die Problematiken drinnen sind. Gar nicht von Ihnen, Frau Rohrer, sondern halt in diesem Fall. Und das, glaube ich, ist der falsche Zugang. Man muss hier auch kreativ sein können und neue Wege gehen können. Und das ist der Versuch von Beate Meinl-Reisinger sehr klar angesprochen, wie man das machen kann, weil wir wissen, dass es eine Herausforderung für junge Menschen ist.
Sind wir schon fast am Ende der Zeit angekommen. Ich möchte abschließend noch die Frage in die Runde stellen. Den Auftritt insgesamt heute betrachtend. Konnte Beate Meinl-Reisinger heute punkten? Wer sagt ja, der hebe bitte jetzt die Hand. Hier haben wir ein klares Ja. Hier gibt es kein Handzeichen, also die Fronten. Ein mittleres Handzeichen von.
Okay,
das heißt, ein bisschen
dabei.
Heißt das.
Ich bin dabei.
Da sind Sie so dabei. Okay, ein bisschen gibt es sogar von der Seite. Ich bedanke mich recht herzlich für die Diskussion. Es gibt das nächste Sommergespräch bereits morgen und zwar mit Dominik Vlasny von der Bierpartei um 20.15 Uhr auf Puls 4 und im Anschluss die Analyse auf Puls 24. Das Sommergespräch übrigens auch auf Puls 24. Also das können Sie auf beiden Sendern schauen. Und falls Sie es verpasst haben, heute oder auch die morgige Sendung noch nachschauen wollen, es gibt natürlich alles auch immer auf unserem Superstreamer Join. Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannende Diskussion und wünsche noch einen wunderschönen Abend.